Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Lars, Mensch, schön dich zu sehen. Wie ist dein Abend bisher? Geht's dir gut? Ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit auf die K-Frage.
Ja, ist alles super.
Schön.
Nee, ist alles gut. Mir geht's gut.
Sag das deinem Gesicht nochmal.
Naja, wenn man für fast alle Fußballvereine gleichzeitig ist, die es in der Bundesliga gibt, dann kann man nicht verlieren.
Sagt FC Bayern-Fan Lars Klingbeil, gebeutelt vom Schicksal seines Vereins.
Ja, schönen Gruß an Matthäus, der, glaube ich, jetzt einfach seit 5 Tagen auf dieses Instagram Live gewartet hat und einmal löscht dich, Lars, hier reinzuschreiben. Nein, also ich kann gerade schreiben. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das Instagram heute Abend absage, ob ich die K-Frage absage, weil in dem Moment, als ich hier mein...
Ja.
Als ich hier mein Ding noch
kurz gejuckt an der Schulter. Entschuldigung.
Der Zone reingeguckt habe, hat Bielefeld unberechtigterweise ein Tor geschossen. Gut, aber ich sag mal so, meine Mannschaft hat gerade einen krassen Klimawandel hinter sich. Die haben ja vor noch in der Sonne trainieren müssen. Jetzt da das kalte Bielefeld.
Du meinst sogenannter Klimawandel, ne? Aber Klimawandel
ist Klimawechsel. Ja, wir haben einen Klimawechsel.
Ach so,
ja. Wir haben einen Klimawechsel hinter sich, genau. Das war, die haben ja vor ein paar Tagen noch in der Sonne gespielt und jetzt im kalten München.
Nun gut. So, gut, wir kriegen schon die ersten Beschwerden.
Ja.
Ich glaube, wir kommen nochmal drauf zurück, aber das dann zum Ende der ganzen Veranstaltung. Spaß beiseite.
Wie geht's dir sonst?
Zum Fußball. Ja, war ein. War ein intensiver Tag heute bei mir. Da
wie viele Stunden Videokonferenz hatten wir zusammen heute? Hm? Wie viele Stunden Videokonferenz hatten wir heute zusammen? Ich überlege gerade.
Wir haben um 8.30 Uhr angefangen und eigentlich ohne Unterbrechung bis 12 Uhr nur Schalten gemeinsam gehabt. Also für alle, die uns zuhören, wir haben um 8.30 Uhr heute mit der Programmkommission der SPD angefangen, wo es um unser Wahlprogramm geht und sind um 10.30 Uhr fließend in die Präsidiumssitzung übergegangen. Und ab Mittag konnte dann jeder mal was für sich machen.
Genau, ich glaube, getoppt habe ich es nur mit unserer Bundesgeschäftsführerin, mit der ich um 7.30 Uhr die erste Schalte hatte, um 8 Uhr die zweite, um 8.30 Uhr dann die, wo du mit dabei warst, um 11.30 Uhr, glaube ich, das Programm. Nee, um wann ging Präsidium los? Um 11, ne?
11. Um 10.30
Uhr. Genau, dann war eine halbe Stunde Pause. Dann hatte ich mit dir den nächsten Joe Fix auch als Videokonferenz mit unserem Schatzmeister. Und dann hatten wir noch gemeinsam mit dem Schatzmeister und Jessica, unserer Bundesgeschäftsführerin, einen Joe Fix mit den beiden Parteivorsitzenden. Und dann war es 14 Uhr.
Also,
ich hasse diese Konferenzen mittlerweile. Also ich glaube, ich habe das hier schon mal häufiger gesagt. Ich möchte...
0-2? Entschuldigung, steht es wirklich 0-2?
Also...
Du hast doch dann irgendwo was in dem
Wenn ich verraten darf, dass unter diesem iPhone direkt der
ja! Spiel läuft. Ja! Oh Gott. Das ist mein Tag heute. Wahnsinn. Amos Pieper. Okay. Ich habe ein Trikot von dem. Schade, dass ich nicht zu Hause bin. Hätte ich es noch anziehen können.
So.
Ja, Entschuldigung. Wir wollten gar nicht mehr über Fußball sprechen.
Nee, aber ich verstehe auch nicht, dass du das so unterstützt. Ich habe irgendwie die letzten Tage noch ziemlich krasse Kommentare von dir gegen Fußball gelesen und jetzt aber, wenn der Erfolg das rechtfertigt.
Ja, ist gut. Habe mich nur für Karl in die Bresche geworfen.
Aber darf ich, also ganz kurz, ich gebe jetzt dazu, ich lasse das Spiel hier direkt unter dem Handy mitlaufen, aber bei mir steht es jetzt in der 35.
Ja, Minute, dann hängst du 2 Minuten hinterher. Also
ich hänge 2 Minuten hinterher.
Ja.
Also ich gucke jetzt mal lieber zu dir und nicht darunter, weil ich jetzt, ja, ich befürchte jetzt.
Ja, aber die Kommentarspalte hat ja jetzt gezeigt, es läuft gut. Wir werden hier sofort live informiert, wenn was passiert. Insofern muss ich auch gar nicht viel rüber gucken, sondern verlasse mich einfach drauf, dass die Arminia-Community hier unten uns auf dem Laufenden hält. Genau. So, aber jetzt unabhängig von den ganzen Videokonferenzen, die wir heute hatten, war das Wochenende wenigstens irgendwie schön? Ich weiß nicht, wo bist du? Moment. Mittlerweile habe ich ja gelernt, du bist im Wahlkreis, weil da hinten hängt diese Tafel.
Genau, ich bin in Munster. Ich habe hier ein Haus und ich dachte mir, solange die Grünen noch nicht...
Ein Haus, genau.
Ich dachte mir, solange mit Garten. Und ich dachte mir jetzt, solange, jetzt ist gerade das 2-0 gefallen, bei mir hier... Ich dachte, solange die Grünen noch nicht regieren, genieße ich einfach nochmal mein Eigenheim mit Garten. Ich weiß ja nicht, was denn nach der Bundestagswahl passiert. Vielleicht werde ich enteignet und muss das hier abgeben und dann bin ich jetzt in Munster im Wahlkreis. Nee, genau, ich bin hier und Wochenende war okay. Also ich habe Samstag, das kann man vielleicht erzählen, wir sind so in der letzten Kurve jetzt auch beim Regierungsprogramm. Also jetzt mal wieder Ernsthaftigkeit rein. Deswegen haben wir heute Morgen auch lange getagt. Deswegen gab es diese erste Sitzung, die wir um 8.30 Uhr hatten, weil wir ein paar inhaltliche Fragen zum Regierungsprogramm klären mussten. Und ich habe da das ganze Wochenende vorbereitet, dran gearbeitet. So Sonntag war ein bisschen frei. Dann war mal Zeit irgendwie ein bisschen für Sport und spazieren gehen. Und du kannst ja auch nichts machen. Lest gerade ein Buch irgendwie nochmal oder so. Hast du da, das kannst du auch nicht sagen, gehst jetzt irgendwie wandern bei dem Wetter oder gehst irgendwie auf den See, gehe ich auch noch nicht, auf den zugefrorenen. Aber ein bisschen abschalten, das wäre möglich. Bei dir war okay, oder?
Ja, war irgendwie ein relativ ereignisarmes Wochenende, wie es so häufig im Moment gerade der Fall ist.
Ist denn schon was bei der Wohnungsfrage raus?
Nein, ich habe heute tatsächlich auch mal nachgefragt, weil jetzt nach mittlerweile anderthalb Wochen irgendwie noch keine Rückmeldung ist. Aber der Vormieter meinte, so 2 Wochen Reaktionszeit seien bei dem Vermieter relativ im üblichen Bereich. Wenn ich die Wohnung wirklich kriegen sollte, ab dem Zeitpunkt mache ich mir dann Sorgen über diese Rückmeldefristen. Für den Moment beruhigt es mich ein bisschen, sagen wir es mal so. Genau, aber ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Ja, uns hier, die ganze Community fiebert ja mit, kriegt Kevin Kühnert eine Wohnung. Also das genau. Ist halt eine der großen Fragen, die gerade die Republik bewegen.
Nö. Absolut.
Ja, aber du kannst ja in diesen Tagen auch nicht viel machen. Also das ist ja so, wenn man es fragt, freies Wochenende so. Ich fand jetzt gestern diese Debatte, ob Osterurlaub stattfindet oder nicht, so ein bisschen skurril, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Mhm. Weil man ja schon sich so vorstellt, was können alles so Sachen sein, auf die man Bock hat. Und da fällt mir dann ganz viel ein, auch so Restaurantbesuche. Ne? Ich glaube, wenn die Restaurants endlich mal wieder aufhaben, dann sitze ich da jeden Abend, wochenlang. Und einfach nur, um da sitzen zu können. Ja, so, aber wenn dann irgendwie über Osterurlaub geredet wird oder so, das kann, aber gerade kannst du ja nichts machen. Also ich fand, das Wetter war jetzt so, dass man irgendwie mal ein bisschen raus konnte und spazieren gehen konnte, aber joggen kannst du auch nicht bei dem Wetter. Also ich gibt zwar eine ganze Reihe von Joggern, aber so mutig bin ich denn nicht. Wenn ich mir jetzt die Achsen breche, dann
Danke, dass du es sagst. Also ich habe mich da auch direkt geschämt die letzten Tage, weil ich sonst wenigstens versuche, ein-, zweimal die Woche joggen zu gehen und seit jetzt in Berlin Schnee liegt, also so seit anderthalb Wochen habe ich es auch komplett gelassen und finde, dass es ein guter Grund ist zu sagen, ich will mich nicht auf die Schnauze hauen, aber gleichzeitig sehe ich natürlich trotzdem die ganze Zeit Leute laufen, habe jetzt aber auch nicht so den inneren Antrieb, mir extra noch irgendwelche Spikes zu kaufen, die ich mir unter die Schuhe drunter mache und ja,
insofern. Das ist aber total cool, also ich habe dir hier in Munster, da habe ich so eine Art Schneeketten für meine Laufschuhe und die sind total gut, also kann ich nur empfehlen. Kosten 20 Euro, rutscht ja nicht weg, aber für Berlin habe ich das nicht.
Sehr gut. Lars, ich wollte noch ganz kurz, wir wollen ja immer auch ein bisschen wenigstens Blick hinter die Kulissen gewähren, weil wir haben jetzt gesagt, wir haben heute Morgen nochmal über Wahlprogramm gesprochen. Ich glaube, wir haben das auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich denke, wir können schon dazu sagen, auch wie es da jetzt weitergeht. Wir werden am 1. März unseren Programmentwurf veröffentlichen. Das heißt, ab dann können sich das auch alle angucken, woran wir da so gearbeitet haben. Und dann wird das hier sicherlich auch nochmal vertieft Thema sein, also keine Geheimnisse mehr ab dem 1. März und vielleicht auch damit alle ein Gefühl kriegen, was heißt das jetzt eigentlich, wenn wir da noch Sachen zu klären haben, so wie Lars das gerade gesagt hat. Ein paar Sachen sind logisch und liegen auf der Hand, Positionen, die wir schon immer als SPD vertreten haben oder solche Beschlüsse, die wir in den letzten 2-3 Jahren gefasst haben, da die schreibt man nur noch in passender Form auf fürs Wahlprogramm, naja, und dann gibt es halt immer so ein paar Sachen, die müssen halt auch noch geklärt werden. Ich glaube, es ist jetzt kein Staatsgeheimnis, dass wir zum Beispiel zum Thema Bewaffnung von Drohnen, haben wir ja hier auch schon mal drüber gesprochen, dass da nicht alle in der SPD schon auf der gleichen Position sind. Und das ist dann genau sowas, worüber man eben auch intern noch mal ein bisschen redet, damit da am Ende kein Wischiwaschi drinsteht, sondern auch eine möglichst konkrete Position.
Ja, genau. Oder also auch viele Sachen, die jetzt auch sich neu erst entwickelt haben, ne, durch die Corona-Pandemie. Also es müssen ja gar nicht mal widersprüchliche Sachen sein, sondern es sind doch, also für mich zum Beispiel ein wichtiger Punkt, was folgt eigentlich aus dieser Pandemie jetzt für die ganzen sozialen Berufe? Ne? Wir haben alle auf dem Balkon gestanden oder auf den Terrassen oder sonst wo und geklatscht für das Pflegepersonal und das war ja auch alles sehr emotional und berührend, aber davon können sie auch nichts kaufen. Und am Ende geht es halt jetzt darum, festzumachen, wie können solche Leute mehr verdienen und wie kann man diese Jobs besser stellen, ne? Oder also auch ein Thema, auch das ist kein Geheimnis, Kindergrundsicherung, ja, wo wir, also es ist erstmal ein sperriger Begriff, aber wo es darum geht zu sagen, du holst Kinder aus der Armut raus und ermöglichst Kindern irgendwie einen Aufstieg und ein sicheres, wohlbehütetes Leben. Dazu gehört mehr als Geld, aber eben auch Geld. Und solche Dinge werden jetzt gerade geklärt. Und dann gibt es am 1. März, das ist mir nochmal wichtig, weil du jetzt gerade gesagt hast, da gibt es einen ersten Entwurf. Also da gibt es das Wahlprogramm, auch das ist ja nur ein erster Entwurf. Endgültig ist dieses Wahlprogramm dann verabschiedet am 9. Mai auf einem Bundesparteitag. Und bis dahin kann auch noch jeder Satz da geändert werden. Wobei unser Anspruch als Präsidium ja schon ist, dass wir ganz viele Ideen da auch drin haben und das dann irgendwie alles fertig haben. Genau.
Sehr gut. Du, in den Kommentaren kam eben die Frage, wann du eigentlich das letzte Mal Gitarre gespielt hast. Das wäre doch jetzt genau so eine Lockdown-Beschäftigung, wenn man am Wochenende viel Zeit hat und nicht so richtig raus kann, oder?
Ja, mache ich auch sehr viel. Aber ich muss auch mal ein bisschen aufpassen, weil ja alle da sind, also auch die Nachbarn und so. Hier in Munster geht es eher, weil ich hier richtig aufdrehen kann, aber wenn ich in Berlin in der Bude hänge, dann muss man nochmal aufpassen, dass man die Nachbarn nicht nervt. Und abends geht es dann sowieso nicht. Ich spiele mehr auf der Ukulele. Das ist, ist so mein... Aber ich habe jetzt gestern erst gespielt. Ja.
Sehr gut.
Coldplay-Songs nach wie vor.
Jawohl. Ich sage nur mal ganz kurz, weil hier auch die Frage kam, in welchem Teil des Programms habt ihr eigentlich mitgearbeitet? Ich sage zu meinem später noch was. Ich denke, wir kommen auf das von Lars schon angedeutete Thema Einfamilienhäuser und Grüne nochmal. Das hat auch ein bisschen mittelbar was zu tun mit dem, wofür ich zuständig bin im SPD-Programm. Und da sage ich gerne nachher nochmal was dazu.
Ja, und ich bin für alles zuständig. Also ich bin ja derjenige, der den Programmprozess managt. Und insofern habe ich überall irgendwie so ein bisschen den Finger drauf oder die Hand drauf und gucke und bin Leuten wie Kevin und Saskia und Hubertus und Serpil und Katharina Barley und allen anderen Udo. Das sind die sechs, die jetzt irgendwie auch jeweils einen eigenen Bereich leiten und das dann mit Norbert und Olaf. Also so ich gucke überall drauf und gucke, dass es läuft. So, und am Ende ist der Generalsekretär mal für alles verantwortlich. Naja, gut. Lass uns mal, was war dein Highlight? Also du hast ja vorhin schon geschrieben, kann ich glaube ich erzählen, dass du gar nicht so wirklich ein Highlight weißt diese Woche. Jetzt gerade 2-0 Bielefeld, also du hast jetzt so ein Geschenk gekriegt, direkt vor der K-Frage für ein Highlight.
Ja, das nehme ich dann auch gerne. Nee, also es war irgendwie wirklich, der Tag heute ist jetzt nicht so dolle gelaufen. Und
ja, hier schreibt gerade jemand in den Kommentaren, Lars wirkt frustriert. Ja, klar. Mein Verein liegt gegen Kevins Verein gerade 2-0 hinten. Ich kann hier nicht rumspringen und so tun, als ob mir es egal wäre. Ich bin total geknickt. Ich würde am liebsten aufhören, hier einfach irgendwie mit Kevin jetzt zu reden, weil ich weiß, dass er mir in den nächsten 45 Minuten dieses Ergebnis noch zigmal auf die Nase binden wird.
Gegen Arminia kann man mal verlieren. Nun ja. Aber hey, also noch führt der FC Bayern in der direkten Duellbilanz dieser Saison. Das Hinspiel waren 4-1. Jetzt mit dem 2-0 im Rückspiel gewinnt Bayern sozusagen den direkten Vergleich noch 4-3. Also ein kleiner Trostpreis bleibt ja dann trotzdem noch.
Ja, und wir sind, glaube ich, auch noch Tabellenführer.
Ja, ja. Sogenannter Tabellenführer, würde Hansi Flick sagen. Ja, genau. Nee, genau. Also Highlight irgendwie war meine Woche.
Herzlich
Highlight
willkommen zur letzten Ausgabe der K-Frage.
Ab nächster Woche mit Hubertus Heil und Kevin.
Ab nächste Woche talke ich mit Hubertus Heil und Kevin mit Karl Lauterbach. Das ist
hey, ja. Sehr gut. Ja, nee, aber hast du wenigstens ein richtiges Highlight? Irgendwas, was hängen geblieben ist?
Also ich habe vorhin, als du geschrieben hast, so richtig ein Highlight weißt du gar nicht. Und jetzt müssen alle wissen, das ist jetzt nicht so, dass Kevin und ich uns vorher irgendwie verabreden oder Dinge austauschen, sondern das war einfach, glaube ich, aus so einer Situation raus, dass wir ein bisschen rumgesimst haben. Auch vor allem wussten wir beide nicht, wer heute Host ist. Und das musste alles noch geklärt werden. Und wir sind freundlich nochmal darauf hingewiesen von unseren Teams, dass wir doch bitte, also vor allem ich diesmal nicht wieder das Mikrofon vergessen soll. Ich habe die ganze letzte Aufnahme mich gefragt, ob irgendwas ist anders. Ja, ich auch hier. Irgendwas ist anders und habe danach dann einfach festgestellt, ich habe komplett vergessen, das Mikrofon aufzubauen und anzuschließen und aufzunehmen. Aber gut.
Mir ist doch noch ein Highlight eingefallen. Ich sag's gleich, dann danach.
Mein Leben ist so sehr highlightlos. Also das ist so, ich merke das dann immer. Ich weiß auch nicht, wie dir das geht. Ich lese gerade und ich war jetzt, am Sonntag bin ich eine neue Bestzeit auf meinem Peloton gefahren. Also ich fahre ja sehr viel Spinningrad gerade und habe meinen eigenen Rekord gebrochen. Da war ich so sehr stolz. Aber ich habe nichts gerade, wo ich so sage, das war jetzt richtig geil die letzten Tage. Es war auch nichts richtig schlecht. Ja, so, das ist, läuft alles so ganz gut. Ich bin total froh, dass wir mit diesem Programmprozess vorankommen. Also ich war heute Morgen mit der Sitzung ganz zufrieden. Es ist gerade nichts. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel mit dieser Corona-Zeit zu tun, mit so einer generellen Stimmung. Also da kann ich beim Lowlight gleich was erzählen. Und das knüpft sogar ein bisschen an dem, was ich jetzt die letzten Wochen hatte mit meinen Neujahrsempfängen. Aber so richtig ein Highlight, wo ich sage, da war was Geiles, nö.
Aber unabhängig von der letzten Woche, hast du denn in den ganzen Monaten Corona, hast du irgendwas neu angefangen, was du vorher noch gar nicht gemacht hast? Also es sind ja viele, die sagen, okay, die Restaurants haben zu, ich habe jetzt angefangen zu kochen und mich da irgendwie total reinzusteigern oder so. Ist da irgendwas dabei?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe so ein paar Sachen in der Tat, ich habe wahnsinnig viel angefangen zu lesen. Also habe ich vorher auch schon gemacht, aber ich stehe jetzt konsequent jeden Morgen um 5:45 auf und lese morgens erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Und zwar nicht irgendwas Politisches, sondern irgendwie einfach Sachen, die mich interessieren. Ja, also ich habe gerade die Biografie von Elon Musk angefangen, weil ich mich einfach mit dem mal auseinandersetzen will. Ich finde, das ist so ein ganz spannender Typ. Oder ich habe die Biografie von Warren Buffett jetzt irgendwie gelesen oder von dem ehemaligen Disney-Chef oder solche Sachen einfach mal. Da habe ich gesagt, will ich Zeit für haben und am besten finde ich die halt morgens, weil ich bis abends irgendwie ganz spät immer auch so Videokonferenzen oder Telefonate habe oder Dinge lesen muss. Und das ist für mich so eine neue Routine. Da sage ich, stehe jetzt irgendwie jeden Tag um 5:45 auf und nehme mir die Zeit. Das habe ich jetzt sehr konsequent angefangen in dieser Corona-Zeit. Und dann, ja, habe ich, klar, ich koche mehr. Also geht ja auch gar nicht anders, aber ich habe vorher schon gekocht und wenn ich irgendwas so richtig neu als Hobby, dann ist es in der Tat, dass ich mir dieses wahnsinnig teure Spinningrad gekauft habe, was ich schon halb bekloppt finde, sich das zu kaufen. Aber ich irgendwie gesagt habe, wenn die Studios zu haben und wenn du irgendwie Sport zu Hause machen musst, dann hat mich als digitaler, finner Mensch dieses Peloton-Bike total gereizt und ich bin da jetzt echt ganz viel drauf und das ist neu, aber ich habe jetzt kein neues Hobby im Sinne von irgendwie, ich habe jetzt mit Bridge angefangen oder ich habe jetzt angefangen, ein Buch zu schreiben oder ich habe jetzt angefangen, irgendwie meinen Stammbaum zurückzuverfolgen oder sowas. Das habe ich nicht, aber ich habe Sachen intensiviert, die ich vorher schon mochte, wie Lesen, Sport und Kochen. Und hast du neue Sachen angefangen?
Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Also auf jeden Fall habe ich nicht mit Kochen angefangen, das habe ich vorher nicht gemacht und mache ich jetzt auch nicht. Das ist so der eine Luxus, der wirkliche Luxus, den ich mir gönne, dass ich einfach nicht koche. Nichts, was man ernsthaft als Kochen bezeichnen könnte.
Aber wie, darf ich fragen, wie machst du das dann?
Naja, also normalerweise, ich bin ja wirklich viel entweder unterwegs in Normalzeiten oder halt im Willy-Brandt-Haus, wo man dann irgendwie mittags mit den Leuten irgendwo essen geht in der Umgebung. Und abends, wenn ich nach Hause komme, esse ich eigentlich sowieso nichts. Das versuche ich relativ strikt zu handhaben zu solchen Uhrzeiten. Und jetzt ist es einfach so, ja, jetzt nehme ich mir halt irgendwas von zu Hause mit dann für Salate oder so, irgendwas, was man zwischendurch essen kann. Oder ich unterstütze halt irgendwie die insgesamt 3 Italiener, die fußläufig von mir in der Wohnung zu erreichen sind. Also irgendeiner von denen hat immer eine Pizza drauf, wo ich mir sage, ja, auf die hätte ich jetzt heute mal Lust und tue meinen Beitrag zur Stärkung der lokalen Gastronomie sozusagen.
Doch sehr gesund. Ja. Hier fragt jetzt gerade jemand, wie ich eine Biografie von Elon Musk lesen kann als Sozialdemokrat. Also das ist so, Leute, also ich lese ja nicht nur Sachen von Leuten, die ich politisch korrekt finde. Ich finde, man muss sich ja auch mit anderen, ich gebe es zu, ich habe gerade auch eine Biografie von Markus Söder gelesen und ich bin weit weg davon, den zu wählen. Ja, aber man muss sich doch mit solchen Dingen auch auseinandersetzen.
Also ein bisschen die von Anna Klaus von der Süddeutschen?
Das ist die jetzt gerade erschienen ist, ne?
Ja.
Nee, es gibt schon eine, die ist ein bisschen älter.
Also die Laschet vorgestellt hat.
Ja, genau. Mhm, okay. So, und von Laschet, das Buch habe ich jetzt auch zu Hause gelesen. Ich muss ja ein bisschen jetzt auch im Bereich Gegnerbeobachtung, das ist dann aber eher Job, mir das alles mal angucken. Aber ich finde, das gehört doch dazu, dass man auch mal sich mit Leuten auseinandersetzt, die man nicht zu 100% in Ordnung findet oder die man vielleicht sogar komplett daneben findet. Aber ich finde ja sowieso, das können wir auch mal irgendwann besprechen, dieses immer nur in der eigenen Bubble bewegen ist eh eine Krankheit, die heute, glaube ich, auch ganz viel Diskurs und Debatte kaputt macht und die nicht schädlich ist. Also setzt euch mal mit Leuten auseinander, die euch nicht sofort gefallen. Ich glaube, das tut auch ganz gut.
Ja, Ich sagte schon, mir ist doch noch ein Highlight eingefallen. Ich habe letzte Woche bei meinem Friseur einen Friseurtermin gebucht für den 1. März tatsächlich. Gehöre zu den ganz Glücklichen, die gleich am ersten Tag hin dürfen.
Wahnsinn. 5. März. Ich bin am 5. dran.
Ja, ich glaube, wir haben es auch beide nötig.
Hast du, ja, ich finde ja, bei dir geht es immer noch, aber ich...
Ja, das ist alles, das ist viel Arbeit morgens, das so zu kleben, dass die da alle dranbleiben.
Hm. Hast du schon einen Termin für die Plakate, wenn du Wahlplakate machst?
Nee, wir haben jetzt, glaube ich, ein Rundmailing aus dem Haus bekommen, dass wir uns eintragen sollen dafür. Aber ja, muss ich jetzt eigentlich nur noch raussuchen, wie es in den Kalender reinpasst. Aber irgendwann ja dann Mitte März, genau.
Findest du richtig, dass die Friseure vorher aufmachen?
Ja, finde ich richtig. Habe ich gestern auch bei Bericht aus Berlin schon gesagt, Friseure ist für mich was anderes als, weiß ich nicht, Tattoo-Studios oder so, wo es wirklich nur ums persönliche Vergnügen geht. Mir ist total klar, nicht alle müssen jetzt zum Friseur, aber es hat eben auch was mit Kopfhygiene zu tun. Es gibt Leute, die können das auch einfach nicht so selber machen. Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, ältere Menschen und so, die sind darauf angewiesen, dass es sowas gibt. Und jetzt nur für bestimmte Altersgruppen Friseure aufzumachen, wäre auch ein bisschen komisch. Ich glaube, es ist einfach jeder gefragt, für sich auch zu checken, muss es jetzt wirklich sein? Ich meine, jeder, der verantwortungsbewusst mit der Situation umgeht, hinterfragt sowieso, ob Kontakte, die nicht zwingend sein müssen, ob die nicht auch zustande kommen. Aber ich sehe es einfach bei mir, ich brauche endlos lang morgens. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Ärgernis, sondern ich habe einfach super verwirbelte Haare. Je länger die werden, desto irrer sieht das am Ende aus. Und das ist für mich einfach, ja, ist jetzt natürlich keine lebensbedrohliche Einschränkung, aber es behindert mich tatsächlich in meinem Arbeitsalltag einfach, muss ich sagen, weil ich die ganze Zeit irgendwie nur, bevor ich irgendwo vor eine Kamera trete, mit diesen Haaren beschäftigt bin, weil die wirklich wie Sau aussehen.
Ja, aber ich sag dir mal, ich hab schon ein bisschen Problem. Ich hatte heute Bürgersprechstunde, weil ich das gerade auch in den Kommentaren hier lese, Leute, die so Kosmetik machen, aber vor allem so Medizin, also gibt ja auch wirklich medizinische Kosmetik, ja, und so, und denen musst du dann erklären, nee, ihr macht zwar auch Hygienekonzept und ihr macht auch so und das ist auch wichtig, aber ihr dürft nicht aufmachen. Und ich habe am Wochenende auch ganz viel so mit Gastronomen wieder aus meinem Wahlkreis telefoniert, da habe ich dann am Wochenende immer Zeit für solche Gespräche mal zu führen und die sagen natürlich auch, ne, wir machen auch Hygienekonzepte, wir passen auch drauf auf. Also ich verstehe die Intention auch und ich glaube in der Tat, dass es Leute gibt, für die das total wichtig ist, was da im Kopf gerade passiert. Und also Markus Söder hat ja auch irgendwie gesagt, es hat mit Menschenwürde zu tun, aber ich merke schon, dass ich argumentativ ein paar Lücken habe auch, also dass es mir schwerfällt, zu sagen, warum die und andere nicht. Also ich finde für mich am Ende immer einen Punkt, dass ich sage, Haken dran und geht. Aber eigentlich hätte ich besser gefunden, wenn zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch schon nachvollziehbar ist, ab wann die nächsten dann folgen können. Also weil jetzt gerade wird eine Gruppe so nach vorne gezogen. Und ich bin generell, also das meinte ich vorhin noch mit diesen Osterurlaubssachen. Ich glaube, dass das am Ende so ist, klar, ne? Dass du am Ende wird es keinen Tourismus zu Ostern geben. Aber wollen wir nicht erstmal drüber reden, unter welchen Bedingungen wann irgendwie wieder geöffnet wird und den Menschen auch eine Perspektive geben, anstatt dass wir jetzt schon drüber reden, wann irgendwie was alles nicht geht die nächsten Monate. Weil ich finde, wir müssen dringend als Politik auch mal irgendwie ein bisschen eine Perspektive geben. Und das kann ich vielleicht auch direkt sagen, weil das für mich der Übergang zum Lowlight ist, ohne dass du mich fragst, leite ich jetzt mal über. Nämlich auch ganz viele Gespräche. Also ich habe viel im Wahlkreis jetzt geredet und auch so mit den Vorsitzenden vom Schützenverein und so weiter. Und die sagen gerade konsequent alles ab. Also und da rede ich jetzt nicht von irgendwie, da rede ich jetzt nicht von April, sondern da rede ich gerade von Mai, Juni, Juli bis in September rein, werden jetzt gerade die ganzen Großveranstaltungen, die ich auch so wahrnehme im Wahlkreis und so, werden alle abgesagt. Das heißt, bis zur Bundestagswahl und darüber hinaus findet hier nichts statt. Und das war bei mir so der Moment, wo ich dachte, boah, nee, mein Sommer dieses Jahr wird genauso ätzend wie der Sommer im letzten Jahr. Also das heißt, du hast wenig Veranstaltungen, wenig Konzerte, Kulturveranstaltungen, nur einen ganz kleinen Kreis, wenn überhaupt. Und das ist schon was mir, also ich weiß das vom Logischen her und ich weiß das, wenn ich mich mit der Frage beschäftige, so wissenschaftlich, wie so ein Virus funktioniert. Aber in dem Moment, wo sowas denn konkret wird und so, falle ich irgendwie noch in ein Loch. Also das ist leider mal so, dass ich denke so, oh, ich will es irgendwie anders haben. Und ich war jetzt sehr, also jetzt hier Rammstein-Tour, keine Ahnung, kann auch sein, dass die alle gute Konzepte haben und so. Aber als ich irgendwie Helge Braun die Woche gelesen habe, also den Kanzleramtschef, der dann in der Bild erklärt hat, natürlich sitzen wir im Sommer alle wieder im Biergarten, Ja, das ist auch eine ganz optimistische Äußerung hier und ich bin mal gespannt, ob das wieder so ein Ding ist wie im ersten Quartal sind alle Alten- und Pflegeheime durchgeimpft. Ja, also keine Ahnung.
Ja, ich bin auch total dafür, keine Glaskugelprognosen jetzt zu machen und zwar weder im Positiven noch im Negativen, weil was bringt das jetzt? Also kann sich am Ende auch keiner was von kaufen. Entweder produzierst du ganz viel Enttäuschung, wenn es am Ende nicht so kommt, oder du vermiest den Leuten die Stimmung schon, bevor es überhaupt an dem Punkt ist, dass es einen Grund dafür gibt. Ostern ist noch lange weg und das Versprechen der letzten Ministerpräsidentinnenkonferenz mit Merkel war ja eigentlich zu sagen, jetzt widmet man sich mal dem Thema Stufenpläne. Ja, also es geht ja gar nicht um Öffnungspläne, sondern es geht ja um die Definition von, bei welcher Infektionszahl passiert was. Wann macht was auf? Wann macht was zu? Verlässliche Regeln, wo alle genau wissen, was ist Phase, wo man auch in seiner Gemeinde, in seinem Landkreis weiß, wenn da über Tage die Zahlen steigen, wenn wir uns jetzt nicht bald zusammenreißen, dann wird bald irgendwas wieder zugemacht werden, weil so sind die Spielregeln. Einfach, dass es für alle transparent ist. Und es wäre sehr schön, wenn man das jetzt erstmal machen würde. Dein Ministerpräsident Stefan Weil hat ja mit anderen zusammen da auch schon Vorschläge gemacht. Das kann man diskutieren, da kann man Sachen dran ändern, aber es wäre schon gut, wenn man sich auf dieses Prinzip jetzt mal einlassen würde. Für mich sind halt Friseure und ich glaube aber medizinische Fußpflege zum Beispiel ist auch in dieser Öffnungsrunde mit drin. Die fallen da insofern jetzt einfach raus. Kann man ja drüber streiten, aber da hat man jetzt anscheinend einfach festgestellt, dass es einen überragenden Bedarf sozusagen gibt. Und natürlich steht auch einfach die Frage im Raum, kommen die Kontakte nicht sonst auf andere Weise zustande, weil die Leute sich das privat organisieren. Also muss man ja auch ein bisschen abwägen. Ich finde es gut, dass du nochmal den Punkt Hygienepläne angesprochen hast oder Schutzkonzepte, weil ich verstehe wirklich ganz, ganz vielen Ärger im Moment. Aber man muss es ja immer wieder sagen, wir lassen ja nicht Läden zu, weil wir ihnen unterstellen, kein Konzept zu haben. Jemand hatte auch eben in den Kommentaren gefragt, warum nicht Urlaub zu Ostern mit Ferienwohnungen, wo man dann unter sich ist. Der entscheidende Punkt bei all diesen Sachen, ob Urlaub, Einkaufen, Kino, was auch immer, ist ja, man beamt sich dort nicht hin. Es hat alles immer mit Wegen zu tun. Man muss von A nach B, nicht jeder sitzt alleine im Auto, manche setzen sich dafür in die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter und so fort. Dann trinkt man da irgendwas, ist ein bisschen beschwipst und verhält sich am Ende anders, als man das vielleicht einen halben Tag vorher noch gedacht hätte. Keine Ahnung. Das ist ja was, was alles mit einbezogen werden muss. Und im Moment ist halt die Ansage einfach immer noch, jeden Weg zu vermeiden, der nicht unbedingt sein muss. Und das ist die Grundlage von allem.
Wobei, ich sehe gerade, hier gibt es irgendwelche Streit zwischen den Hannoveraner Jusos über die Frage von Professor. Wobei diese Mobilitätsargument, das zieht bei mir halt nicht richtig in der Region. Ne? Also weil ich verstehe, dass du in Berlin natürlich zum Friseur fährst du mit der S oder U-Bahn oder mit dem Bus oder sonst was. Bei mir fährst du halt mit dem Auto irgendwo hin oder mit dem Rad oder du gehst zu Fuß. Also das andere gibt es ja nicht. Und so wenn es dieses Mobilitätsargument, das ich ja auch immer bringe, na klar, jede Form von Mobilität muss gerade eingeschränkt werden, aber es ist eins, was nicht so hundertprozentig übertragbar ist aus der Metropole in den ländlichen Raum.
Das stimmt. Ja,
hast du ein Lowlight?
Ja, wir haben jetzt schon so viel über Fußball geredet. Ich lasse alle meine Fußball-Lowlights des heutigen Tages raus. Die werden mich wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Tage begleiten.
Gab's welche? Gab doch gar keine, oder?
Nö, gab überhaupt keine. Nein, das ist überhaupt nicht. Ich habe heute kein Sportportal im Netz aufgemacht. Und tatsächlich wollte ich noch mal eingehen rund ums Thema Lowlight auf diese grünen Einfamilienhaus-Debatte. Und ich will jetzt gar nicht dieses Interview von Toni Hofreiter im Spiegel als das Lowlight bezeichnen, sondern eigentlich die ganze Debatte insgesamt drumherum war für mich das Lowlight. Weil, ich meine, wir geben selber regelmäßig Interviews und wissen, wie man manchmal mit einem verzerrten Zitat oder einer falschen Überschrift, wie der ganze Sinn auch verzerrt wird eines Interviews und wie die Debatte ganz woanders endet, als man sie eigentlich haben wollte. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel. Ja, ich bin jetzt nicht verantwortlich für die Interviews, die Grünen geben. Die müssen sich auch selber überlegen, wie man Sachen klüger formuliert, um nicht missverstanden zu werden. Alles okay. Aber was man da jetzt wieder dann lesen kann, irgendwie die Grünen wollen uns alle da die Häuser wegnehmen und so weiter, das nervt mich einfach, weil das wieder so eine Verweigerung von inhaltlicher Diskussion ist. Und ich habe heute ein paar Zitate an die Rheinische Post gegeben, die dann auch morgen dort sein werden, weil es ja auch mein Zuständigkeitsbereich bei uns im SPD-Präsidium ist, das ganze Thema Bauen und Wohnen, wo ich versucht habe zu sagen, man kann die Grünen für diese Aussagen schon kritisieren, aber doch bitte sie beim Wort nehmen und nicht ihnen irgendwas in den Mund legen. Man kann sie kritisieren dafür, dass Tun und Sagen nicht übereinstimmen. Also Toni Hofreiter hat in diesem Interview im Spiegel kritisiert, er hat erstmal Tatsachen dargelegt. Einfamilienhäuser verbrauchen mehr Baustoffe und fressen mehr Fläche, als das jetzt irgendwie ein fünfgeschossiges Mietshaus beispielsweise ist. Das ist eine Banalität, das stimmt einfach. Ja, deswegen muss man auch nicht fordern, dass die alle verboten werden, hat er auch nicht getan. Aber damit muss man sich auseinandersetzen, wenn wir weniger Flächenversiegelung und so wollen. Das haben wir uns ja auch in der Bundesregierung vorgenommen. So, und dann gucke ich nach Baden-Württemberg. Das muss man ja immer tun, wenn man Grüne an ihren Worten messen will. Dann guckt man als allererstes nach Baden-Württemberg, weil nirgendwo haben sie mehr Verantwortung als dort. Da stellen sie sogar den Ministerpräsidenten. Und dann sehe ich, dass über eine Ausnahmegenehmigung, die es die letzten Jahre im Baugesetzbuch gab, allein in Baden-Württemberg über 800 Ein- und Zweifamilienhäuser auf der grünen Wiese gebaut worden sind. Also vor den Toren von Städten und Gemeinden. Nicht dort, wo schon Wohngebiete ausgewiesen waren, sondern dort, wo man lustig auf die Felder gucken kann. Und dann frage ich mich einfach, wie passt das zusammen? Liebe Grüne, dann klärt das doch bitte mal untereinander. Ich bin ja total dabei, dass wir erst mal gucken, dass wir Nachverdichtungen in Innenstädten machen, dass wir dort bezahlbares, gefördertes, genossenschaftliches Wohnen organisieren, dass wir, so wie wir es in der SPD wollen, Grundstücke nicht mehr privatisieren und verkaufen, sondern nach Möglichkeit zurückkaufen, damit da wirklich bezahlbares Wohnen entstehen kann. Alles okay, kann man alles drüber diskutieren, ohne irgendwem sein bestehendes Einfamilienhaus wegzunehmen. Aber dann klärt das bitte, dass ihr sowas dort, wo ihr Verantwortung tragt, auch gestoppt kriegt. Und das ärgert mich einfach, dass die da immer so durchsegeln.
Ja, also ich hatte die Anfrage von der Rheinischen Post auch und ich habe dann gehört, dass du was machst und dann habe ich gesagt, dann mache ich nichts. Ich gucke ein bisschen anders auf die Debatte, weil ich bin auch noch geprägt von etwas, was mich am Anfang des Jahres, und da warst du ja auch mit medial draußen, was mich total getroffen hat, dass die Grünen mir nämlich Impfnationalismus vorgeworfen haben. Also das heißt getroffen, ja, ich bin jetzt kein zartbeseiteter Mensch, so, ne? Also das ist mir, egal, was die machen. Aber das war eine bewusste Verdrehung meiner Argumentation. Und die haben die Grünen befeuert. Also sie haben selbst mit einer Verkürzung gespielt und jetzt stellen sie sich gerade als totales Opfer dar und sagen, ja, der Toni hat das ja so nicht gesagt. Und nein, hat er auch nicht. Und ich, klar, wenn ich denn die Bild aufschlage und dann wird das verkürzt, so nach dem Motto, die Grünen wollen euer Eigenheim euch wegnehmen und dafür sorgen, dass ihr den Garten verliert. Nee, Quatsch, haben sie nicht gemacht. Aber die Grünen arbeiten selbst mit dieser Verkürzung. Und deswegen denke ich dann manchmal so, liebe Freunde, da müsst ihr durch. Also das kann man nicht nur thematisieren, wenn ihr dran seid. Also ich bin generell dafür, dass wir eine andere politische Debatte kriegen. Und ich glaube, wer dich kennt, wer mich kennt, weiß auch, dass wir dafür stehen, dass man Sachen differenzierter sieht. Aber in dem Fall, muss man sagen, spielen die Grünen ja auch immer mehr damit. Wir haben irgendwann hier über die Tweets von Konstantin von Notz geredet, den ich eigentlich total schätze, aber der genau auch in dieser Kerbe immer drin ist. Und insofern ist das schon schwierig. Und hier haben sie, glaube ich, einfach auch einen Fehler gemacht in der Kommunikation, weil sie nämlich genau diese Doppelmoral auch haben. Also Hofreiter sagt so, und da, wo die Grünen regieren, hast du gerade angesprochen, ist anders. Und ich fand es übrigens auch krass, und das ist ja so unter dem Eindruck der letzten Woche, wo ich ja auch ein bisschen dann gegengehalten habe, haben wir ja auch noch nicht drüber geredet, als die Olaf Scholz ins Plenum reinzitiert haben aus der Ministerpräsidentenkonferenz, weil sie irgendwie beim Thema Russland Terz machen wollten und irgendwie Olaf Scholz beim Thema Nord Stream 2 irgendwie jetzt irgendwie als Buhmann da irgendwie abstempeln wollten, ja, und das ist auch sowas, wo ich sage, liebe Leute, also das ja, natürlich, eine Opposition hat immer das Recht, einen Minister ins Plenum zu zitieren. Das haben wir auch schon gemacht. Wahrheit ist aber, dass Heiko Maas da war. Und Heiko Maas ist der zuständige Minister, wenn es um die Russland-Fragen geht. Und wenn man sich mal Nord Stream 2 anguckt, ja, dann, also ich bin ganz klar dafür, dass dieses Projekt weitergebaut wird. Und ich halte doch viel Kritik aus. Aber dann muss man auch bei dem Thema, wo es jetzt, was die Grünen in der Debatte nochmal setzen wollten, war ja die Frage LNG-Terminals und die Frage
Flüssiggas.
Flüssiggas, genau. Unterstützt Olaf Scholz das? Böse, böse. Das war der Vorwurf. Aber da, wo Robert Habeck auch als Minister regiert, steht das Ding im Koalitionsvertrag. Da gibt es schön die Kabinettssitzung, auch mit Robert Habeck, der das alles gut findet und so weiter und so fort. Und das ist wieder dieses in Berlin das eine sagen und in den Ländern konkret das andere machen. Ja, und das haben wir neulich schon gehabt in Hessen, ja, irgendwie, wo man sich dann an die Bäume kettet mit irgendwie, dieser Wald darf nicht abgerodet werden. Und aber in Hessen selbst irgendwie dann sogar noch Dringlichkeitsanträge in den Landtag einbringt, dass jetzt da endlich die Autobahn gebaut werden soll. Und ich glaube übrigens, und das wird das große Problem der Grünen werden, wenn die in einer nächsten Regierung landen, die können nur enttäuschen. Also ja. Ich meine, die Erfahrung haben wir als SPD auch gemacht. Und das ist für mich eine ganz große Konsequenz, die ich für meinen politischen Stil rausziehe, dass ich nie Sachen vor Wahlen verspreche, wo ich am Ende weiß, die kannst du gar nicht halten. Weil du bist dann so, also du wirfst den Leuten Sand in die Augen und am Ende und sagen, kannst du das alles nicht umsetzen? Und das tun die Grünen gerade und das fällt denen auf die Füße. Die Frage ist, ob es noch vor der Wahl auf die Füße fällt oder erst danach. Und das halte ich für ein riesiges Problem. So, ich stimme dir völlig zu, was die politische Kommunikation angeht. Haben sie einen Fehler gemacht, ist aber auch, muss man gucken, wie man damit umgeht. Bei dieser Frage in Berlin schön irgendwie laut das eine sagen und in den Ländern das andere umsetzen, ist Schwachsinn. 2-1. Ja. 2-1 wollte ich nur ganz kurz einwerfen.
Na gut. Benni, macht euch schon mal ready für die K-Frage. Ich wollte nur noch darauf erwidern, gar nicht als Widerspruch, sondern vielleicht eher als Ergänzung. Mein Anspruch ist, ich will, dass wir besser sind als die am Ende und dass wir nicht in gleicher Münze zurückzahlen.
Also besser im Stil oder besser?
Besser im Stil, ja, im Inhalt sowieso, deswegen sind wir in dieser und nicht in der anderen Partei, aber auch besser im Stil. Also für mich ist das einfach sehr, jetzt nicht sagen traumatisch, aber wenn man das ein paar Mal selber durch hat, dass einem das Wort im Mund umgedreht wurde, dann habe ich da einen Schutzreflex einfach, Leute davor zu bewahren. Gerade wenn ich finde, dass es Angriffspunkte gibt, wo man sagen kann, hier gibt es inhaltlich wirklich was zu diskutieren und es gibt gute Argumente, mit denen man auch dagegenhalten kann. Und dann lasst uns doch nicht so eine abstruse Nebenkriegsdebatte aufmachen. Das nervt dann einfach. 3-1 jetzt übrigens, lese ich hier gerade. Ist ja unglaublich. Wahnsinn. Genau, das hat mich hier einfach gestört, dass die da jetzt Krisenkommunikation machen. Merkt man ja, jetzt musste Habeck sich sogar extra nochmal dazu äußern. Das sagt ja dann immer schon eine ganze Menge aus. Und weil jetzt nochmal jemand gefragt hat, dann doch kein Rot-Rot-Grün oder Zusammenarbeit mit den Grünen. Ja, natürlich stehen uns die Grünen trotz alledem klar am nächsten mit den Programmen. Ja? Aber Lars hat eben einen wichtigen Punkt gemacht. Die Grünen sind seit mittlerweile 16 Jahren in der Opposition. Das haben sie sich, das kann man ihnen nicht vorwerfen, nicht selber ausgesucht. Die standen nun wirklich jederzeit bereit. Ja, das waren dann andere, die es nicht haben zustande kommen lassen. Und sie haben allen möglichen Gruppen in den letzten 16 Jahren alles Mögliche in Aussicht gestellt und versprochen. Und wir haben vorhin geredet über unsere Programmkommission. Die tagt ja auch schon seit 9 Monaten und heute Morgen eben wieder. Und ich glaube, wenn andere Parteien bei uns Mäuschen spielen könnten, wie detailliert wir uns jetzt schon Gedanken um einzelne Konzepte machen. Wir haben heute Morgen über Kindergrundsicherung geredet, also wie wir Kinder aus diesem Hartz-System und so rauskriegen, wo wir uns gesagt haben, ich glaube, so weit kann man irgendwie sich in die Karten schauen lassen, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich schon möglichst präzise sagen können, welche Familie mit welchem Einkommen kriegt wie viel bei unserem Konzept am Ende raus. Da klopfen sich andere auf die Schenkel und sagen, na, wir erzählen erstmal nur, wir machen eine Kindergrundsicherung und wie hoch die genau wird und wer was kriegt am Ende, das können wir dann nach der Wahl bei Koalitionsverhandlungen sehen. Und da haben wir einfach einen anderen Anspruch, gerade weil wir so lange regieren und weil Leute natürlich bei uns doppelt kritisch drauf gucken, auch zu Recht, und sagen, wir wollen sehr genau von euch wissen, was ihr eigentlich machen wollt.
Ja, also gar nicht mal, weil wir so lange regieren, sondern weil, also ich kann das für mich nur sagen, weil ich konkret mitbekommen habe, was diese falschen Dinge am Ende bewirkt haben. Also ich habe zwei sehr einschneidende Erlebnisse. Das eine ist Rente mit 67, wo man in der Sache immer streiten kann, ob sie richtig ist oder nicht, ja, aber wenn du vorher sagst, auf gar keinen Fall, und dann ziehst du es durch. Und das Zweite, noch prägender eigentlich, Mehrwertsteuer. Also wo die SPD in einem Wahlkampf mit Merkel-Steuer plakatiert hat. Ja, Merkel-Steuer, ja. Das wird teuer. Ich glaube, die wollten 2% Erhöhung. Wir wollten gar nicht. Und am Ende sind 3% rausgekommen. Ich glaube, das waren die genauen Zahlen. Ja, so ein,
genau.
Und das ist etwas, wo ich sage, Leute, ne, also lieber irgendwie sehr sachlich drüber reden, in welche Richtung es gehen soll, wo man sich also innerorientiert. Ich finde Ziele beschreiben in der Politik total gut. Aber das, was gerade läuft, sind Versprechen, die man am Ende nicht halten kann. Ich glaube von Benni, dass da gerade ist ein Hinweis, oder?
Ja, der Podcast heißt ja die K-Frage. Ich habe jetzt seit 10 Minuten nachgedacht, warum. Aber ja, weil auch immer die K-Frage irgendwann noch gestellt wird. Und Benny Köster wird jetzt, glaube ich, uns die Frage unten reinstellen.
Die K-Frage.
Was ist eure beste Wahlabendgeschichte und welche ist die schlimmste? Noch 200, also ich lese nochmal vor, noch 222 Mal schlafen bis zur Bundestagswahl. Was ist eure beste Wahlabendgeschichte und welche ist die schlimmste?
Ich habe direkt eine sehr gute parat. Soll ich anfangen?
Ja.
Also auch hier wieder kurz erklären, was ist ein Wahlabend? Ja, viele werden sagen, aber ist ja nicht allen bewusst. Ihr kennt das, es ist ein Sonntag, es wird gewählt, 18 Uhr, die Wahllokale machen zu, die Auszählung beginnt, die ersten Hochrechnungen kommen. Die meisten Menschen verfolgen es bei sich zu Hause vom Fernseher oder vom Laptop oder wo auch immer. Was aber auch stattfindet, sind, wenn nicht gerade Corona ist, sogenannte Wahlabende oder Wahlpartys, je nachdem, wie das Ergebnis ist, in Parteizentralen oder irgendwelchen angemieteten Locations. Das heißt, da kommt die Parteispitze, der Kandidat, die Kandidatin zusammen. Es gibt für Mitglieder die Möglichkeit oder für Interessierte dorthin zu gehen. Presse ist da. Das sind die Bilder, die ihr immer im Hintergrund dann im Fernsehen seht. Ja, 18 Uhr, die Balken gehen hoch und entweder gibt's lange Gesichter und oder es jubeln die Leute halt los. So, jetzt in 16 Jahren SPD-Mitgliedschaft war nicht immer so, dass bei uns die Arme zum Jubeln hochgegangen sind, aber früher, Trademark, war es ja tatsächlich so, da gab es zu Landtagswahlen bei der SPD immer Wahlpartys im Willy-Brandt-Haus.
Habe ich abgeschafft.
Ja, hat Lars aus Kostengründen abgeschafft, das ist wahrscheinlich auch richtig. Aber die waren immer länderspezifisch. Das heißt, da gab es dann sogar noch Getränke und Snacks aus der jeweiligen Region. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wann waren die erfolgreiche Andrea Ypsilanti-Wahl? War das da, wo sie die Mehrheit geholt hat, war es 2008 oder so? Jedenfalls gab es da so einen hessischen Wahlabend. Andrea Ypsilanti holte irgendwie mit der SPD ein Ergebnis, was für Rot-Rot-Grün gereicht hätte. Die Geschichte kam dann anders, kann man alles bei Wikipedia nachlesen. Aber wir hatten den Wahlabend unseres Lebens. Es gab irgendeinen hessischen Weißwein, den ich mit ein paar anderen Jusos zusammen auch wirklich so lange getrunken habe, bis alle Reste weg gewesen sind. Und es gab irgendwie Handkäse mit Musik und was man halt in Hessen so isst. Und das war großartig. Ja, Gott sei Dank wussten wir nicht, wie die ganze Geschichte dann ein paar Monate später ausgehen wird. Aber wir haben uns gefühlt wie Gott in Frankreich. Und ja, das war sehr, sehr schön. Und ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass es diese Länderwahlabende mit frei Essen und frei Trinken danach nicht mehr gab. Ich glaube, wir haben für ein erhebliches Defizit in der Kasse an diesem Abend gesorgt.
Ja, da spüren wir wahrscheinlich die Konsequenzen heute noch.
Ja.
Ich überlege, also bei mir fallen, also meine allerersten richtigen Wahlen, die ich als SPD-Mitglied mitgemacht habe, jetzt jenseits dieser Kommunalwahl, bei der ich ja nach 96 auch kandidiert habe, als Parteiloser noch auf der SPD-Liste, war die Landtagswahl in Niedersachsen, wo Schröder haushoch gewonnen hat und dann ja Kanzlerkandidat wurde. Dann natürlich der Regierungswechsel Rot-Grün. Das war schon beeindruckend, wobei ich immer sage, ich habe das damals noch nicht so krass bewusst wahrgenommen. Also heute würde ich das, glaube ich, nochmal anders wahrnehmen, so, weil ich jetzt auch viel tiefer im Politischen dabei bin. So, ja. Aber was mich, also bei mir sind zwei Sachen, was den schönsten Wahlamt angeht. Und also das eine war, als Stefan Weil Ministerpräsident wurde hier in Niedersachsen, auch weil ich ja lange beim SPD-Landesverband gearbeitet habe. Das heißt, ich kannte die ganzen Leute jetzt. Ja, jenseits von der Frage Regierungswechsel zu Rot-Grün, damals mit einer Stimme Mehrheit ja, weil einfach ich wahnsinnig viele Leute kenne, die in dieser Kampagne gearbeitet haben und die sich da echt den Arsch aufgerissen haben für diese Landtagswahl. Und ich weiß noch, ich bin ja Kreisvorsitzender, dann waren wir in Hannover, waren wir erst im Wahlkreis. Da hat's dann, wussten wir sehr früh, dass das Ergebnis nicht so ist, dass beide Kandidaten reinkommen, sondern nur einer. Und dann bin ich irgendwann mit zwei, drei Leuten noch nach Hannover gefahren. Und da waren wir, kennst du dich in Hannover ein bisschen aus? Da ist, ja. Da ist die Kirche direkt am Landtag, wo mir jemand sagte, da kannst du direkt daneben parken. Und ich dachte, okay, das stimmt. Also ich habe noch einen fetten Strafzettel gekriegt den Abend. Aber wir wussten, das wird sauknapp, das Ergebnis. Und wir wollten dann auch wieder schnell auf diese Wahlparty und dann da an dieser Kirche geparkt. Wie gesagt, Strafzettel kam, war auch echt teuer. Also von der Kirche parken ist teuer. Und dann war ich so gefühlt 10 Minuten drin und hatte da meinen besten Buddies irgendwie gerade Hallo gesagt. Und dann stand ich so ein paar Meter weg von auch den Leuten, die den Wahlkampf geleitet hatten. Und dann gab es, glaube ich, Tagesschau war das. Und dann sagte er den Satz, ich glaube, das war sogar irgendwie Zamperoni, ich weiß nicht genau, und sagte den Satz, und jetzt gibt es eine neue Hochrechnung und daraus sehen wir, es wird in Niedersachsen einen Regierungswechsel geben. Und dieser Moment war gigantisch, weil der ganze Raum auf einmal irgendwie ausrastete. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und zweite Wahlparty natürlich, als ich hier den Direktwahlkreis geholt habe. Das ist so, ich glaube, ich nervte auch alle mit, aber wenn du in einem konservativen Wahlkreis antrittst und wenn du dann bei der dritten Wahl das Ding direkt holst und wir haben die Bude abgefackelt den Abend. Also das war die geilste Party überhaupt. Ich weiß bis heute nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Und wir hatten einfach mega Spaß. Ich hatte ein riesiges, junges Team, mit dem wir die ganze Nacht irgendwie gefeiert haben. Und das haben die auch alle mit erarbeitet. Ne? So, und dann war es für mich aber mega krass, den nächsten Tag nach Berlin zu fahren. Scheiß Ergebnis. Irgendwie, wir hatten 20,5% geholt. Und das hieß ja auch für ganz viele Kollegen, es ist Feierabend und keine Abgeordneten mehr. Und du kommst da hin und hast zum ersten Mal ja mit knapp 42% in so einen Wahlkreis direkt geholt. Das war krass. Ne? Das hat sich den Abend so angedeutet. Wir hatten das vorbereitet auch. Du hast dann so die ersten Orte, die ausgezählt werden. Da wohnen halt 20 Leute. Ne? Und du wusstest so, okay, letztes Mal haben mich da 2 Leute gewählt und dann waren es auch immer 5 oder 6 oder sowas. Ja? Und dann gehst du so im Kopf durch und denkst, okay, könnte klappen heute. Und das war cool. Das war ein cooler Wahlamt. Es gibt auch noch Videos von dem Wahlamt. Also irgendwelche Leute aus meinem jungen Team haben Videos gemacht, die will keiner sehen, hoffe ich. Also, oder vielleicht doch, aber ja, aber also und ein schlechtester Wahlabend?
Naja, ich glaube, also richtig, richtig beschissen war, also du hast jetzt eine der wenigen richtig guten Geschichten aus 2017 erzählen können, rund um die damalige Bundestagswahl. Ich erinnere mich noch sehr genau, das Wahljahr 2017 begann ja mit der Landtagswahl im Saarland. Das war die erste, die stattgefunden hat. Sigmar Gabriel rief Ende Januar in dem berühmten Interview Martin Schulz als neuen Vorsitzenden und Spitzenkandidaten aus. Wenige Wochen später rollte der Schulz-Zug und wir wählten ihn mit 100% zum Parteivorsitzenden. Dann ging es noch eine Weile sehr gut. Und dann kam die Landtagswahl, ich würde sagen im April oder so, oder ja, wahrscheinlich im April im Saarland und ging doch relativ krachend verloren. Und ich war vor Ort, ich hatte die letzten 2 Tage vor Ort noch unterstützt und bin dann bei Freunden abends geblieben und war dann auch in Saarbrücken auf der Wahlparty. Und das war so doppelter Niederschlag. Einerseits die Leute aus dem Saarland drumherum, die sich einfach den Arsch über Monate aufgerissen hatten und einfach eine ziemlich einen vor den Latz gekriegt haben. Und gleichzeitig natürlich so der erste richtige Tiefschlag mit Blick auf das große Ziel des Jahres 2017, nämlich eine Bundestagswahl zu gewinnen. Und danach ist dann eben, das wissen wir ja heute, dann auch vieles ins Rutschen gekommen. Es folgten 2 weitere Niederlagen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Und an diesem Abend konnte man so ein bisschen vorausahnen, wo das hinlaufen kann. Das war ganz schöne Katerstimmung, würde ich sagen.
Ja. Also ich glaube, so für mich persönlich war am krassesten die Landtagswahl in Bayern, noch als Generalsekretär. Man muss ja wissen, du bist als Generalsekretär erstmal einer der Ersten, die irgendwie vor die Presse gehen und das einordnen. Ne? Und ich bin dann runter und wir kriegen ja immer so ein bisschen Exit-Polls. Also das ist so, also die Leute werden gefragt, wenn sie rausgehen, wie habt ihr abgestimmt? Und das heißt, wir wissen ungefähr, in welche Richtung das Ergebnis geht. Also du kriegst dann so 16 Uhr irgendwie Zahlen und dann weißt du schon, SPD liegt ungefähr da, CDU liegt da. Und die haben halt gesagt, SPD, Bayern auf jeden Fall 2-stellig. So, und dann stehst du da unten und kriegst da die letzten Zahlen und dann war es, ich glaube, 9,8 oder sowas. Und das hat mich wahnsinnig getroffen. Das hat mir dann auch körperlich angemerkt. Mir ging es dann überhaupt nicht gut da vor der Kamera und so. Ne? Und das war total bitter. Aber so der bitterste Wahlabend, den ich erlebt habe, war die NRW-Wahl 2005. Als dann Gerd und Franz Müntefering gesagt haben, so jetzt hier Neuwahlen. Und ich habe dann...
Da bin ich eingetreten.
Genau, bist du eingetreten?
Nach dieser Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen bin ich eingetreten, ja. Das war für mich echt so eine Initialzündung zu sagen, okay, dass wenn die SPD Nordrhein-Westfalen verliert, dann musst du was machen, ja.
Ja, aber also es war bei mir auch eher so eine persönliche Sache wieder. Also ich meine, bei mir haben Sachen immer auch sehr starken persönlichen Bezug, weil ich war in Willy Brandt-Haus den Abend und ich habe dann einfach mit Leuten zusammengesessen, die einfach wahnsinnig betroffen davon waren, ne? Weil sie wussten, sie müssen jetzt in einen neuen Wahlkampf und es gab ganz viel Tränen auch den Abend und das war ein krass, also war ein krasses Ding. Ich habe Schröder ein Stück weit bewundert dafür, dass er diese Konsequenz hatte. Auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, weiß ich nicht, ist das die richtige Entscheidung oder ist es nicht? Und es hat auch da wieder ganz viel mit persönlichen Schicksalen danach zu tun gehabt, ne? Wenn du als Abgeordneter dann irgendwie dann jetzt den Wahlkampf planst oder wenn du da die Kampagne managen musst und so, das war in der Konsequenz natürlich auch ein krasser Wahlabend, weil da ganz viel draus folgte, ne? Also vorgezogene Bundestagswahl, dann irgendwie 2005 die Kanzlerschaft verloren, dann gab es die große Koalition und so, das war heavy.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie man Leuten, die sowas nie erlebt haben oder sich vorstellen können, mit was man das vergleichen kann, was das für so ein Gefühl an so einem Wahltag ist. Vielleicht ist das irgendwie wie, wenn man Prüfungsergebnisse bekommt oder so und absolut vorher unsicher ist, ob man bestanden hat oder nicht. Was Besseres ist mir jetzt irgendwie noch nicht eingefallen, nur halt mal 100 mit ganz vielen anderen drumherum. Ist ganz schwer zu vergleichen mit irgendwas, ne? Also Lars hat es ja gesagt, irgendwann im Laufe des Nachmittags kriegen wir dann auch mal Vorabzahlen, damit man sich ein bisschen darauf einstellen kann. Aber das gilt natürlich auch nur für Bundes- und Landtagswahlen. Also wer jetzt eine Kommunalwahl vor Ort bestreitet, der kriegt auch keine Zahlen um 16 Uhr, sondern da steht man halt wirklich, das haben glaube ich auch viele von uns schon mal erlebt, da steht man dann irgendwo in so einem herzlosen Rathaussaal rum, wo jemand eine weiße Leinwand und einen Beamer aufgebaut hat und irgendjemand drückt dann wie ein Besenkter den ganzen Abend auf Aktualisieren bei irgendeiner vollkommen überlasteten Seite des örtlichen Wahlamtes, in der Hoffnung, dass Stimmkreis 328, Klammer auf, Ortsteil Tischendorf, Klammer zu, jetzt endlich mal ausgezählt wird. Und dann laufen alle rum. Tischendorf, da hatten wir beim letzten Mal 23 und die CDU hatte 27. Oh, jetzt haben wir 24 und die 26. Was heißt das für den Nachbarwahlkreis? Wie viel Briefwahl? Wir haben diesmal mehr Briefwahl. Aber Briefwahl ist immer besser für die CDU, weil das sind die ganzen Uraltrentner, die wählen eher die Konservativen und so. So steht man dann da, wie so ein Taktikfuchs irgendwie beim Fußball und versucht, etwas zu diskutieren, auf das man letztlich gar keinen Einfluss mehr nehmen kann, weil die Würfel sind gefallen und es geht nur noch ums Auszählen. Aber es ist ich finde es mitunter ein ganz fürchterliches Gefühl, solange diese Grundspannung noch da ist.
Das stimmt. Also ich bin ja auch so ein, weiß nicht, ob du, ich bin ja so ein großer Fan auch überhaupt von Wahlkämpfen. Also ich habe ganz viel auch über Wahlkämpfe selbst gelesen, US-Wahlkämpfe, krass verfolgt immer und auch super spannend. Also Wahlkämpfe haben schon was. Wäre so ein bisschen, kann ich nur raten, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber gute K-Frage. Irgendwer hat sich hier gerade beschwert, dass wir nicht auf Kommentare eingehen. Also schreibt gerne nochmal, was ihr zu dem Thema denkt und was euch wichtig ist. Aber wir waren jetzt gerade voll im Erzählmodus. Reagiert ihr auf Fragen? Ich gucke mal gerade durch, was es so Fragen gab.
Jetzt hat ich nehme mal einen raus, der Sebastian Dippold hat gerade kommentiert, dass wir hier keine Kommunalwahlergebnisse dissen würden. Sebastian ist Juso und ist vergangenes Jahr bei der Kommunalwahl in Bayern Bürgermeister von, oh Gott, jetzt will ich nicht daneben liegen, ich glaube von Neustadt an der Waldnaab, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, geworden. Also als Juso ist das in der Oberpfalz? Ich hoffe, ich habe es nicht durcheinander gebracht, jetzt dort so eine Kommune zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall ein Ding, der wird auch einen guten Abend gehabt haben, vermute ich mal. Weiß vielleicht auch nicht mehr, wie er nach Hause gekommen ist. Das sind dann die schönen Geschichten, die man erzählen kann.
Christi, gerade ein Kompliment von Lena.
Taktik. Habe ich richtig erinnert gehabt. Sehr gut.
Ich habe einen schönen Wahlabend vergessen gerade, jetzt beim Thema Kommunalwahl, als wir in Munster, meiner Heimatstadt, sehr konservativ die Bürgermeisterwahl gewonnen haben. Das war sehr schön. Das war auch etwas, womit ich nicht unbedingt gerechnet hatte, dass wir am Ende erfolgreich sind. Und den Abend habe ich sogar eine Träne vergossen, als dann eine sehr geschätzte Genossin, erste Frau, dann noch eine Sozialdemokratin, Bürgermeisterin meiner Heimatstadt wurde und ich irgendwie so das Gefühl hatte, da passiert gerade was sehr, sehr Bewegendes und ich traf dann beim Rausgehen aus dem Rathaus, wo ich wirklich sehr emotional berührt war, traf ich dann einen CDUler, der mir sagte, das ist nur ein Unfall und das machen wir wieder rückgängig. Und jetzt steht dieses Jahr Kommunalwahl an und ich werde alles tun, damit damit das fortgesetzt wird und meine liebe Genossin hier weiter eine tolle Bürgermeisterin bleibt. Ja.
Sehr, sehr gut. Es hat eben jemand das Buch Höllenritt Wahlkampf von Frank Staus, Empfehlung an dieser Stelle in den Kommentaren unten erwähnt. Frank Staus ist ein langjähriger, kampagnenerfahrener Wahlkampfberater, der, glaube ich, kann man sagen, der SPD nahesteht und häufig SPD-Kampagnen begleitet hat, das auch bis heute tut. Also wer da mal so ein Gefühl kriegen will, wie so eine ganze Phase von Anfang einer Kampagne, das ist ja häufig schon Jahre vor der Wahl, bis zum Wahlabend und darüber hinaus, wie das läuft, dringende Empfehlung. Was ich schon immer mal fragen wollte, weil ich da noch nicht so nah dran war, du warst da auch noch nicht Generalsekretär, ne? Als Martin diese Begleitung von Feldenkirchen vom Spiegel für das Buch im Wahlkampf hatte, weil der war ja dann auch, der war doch auch am Wahlabend mit dabei. So Markus Feldenkirchen als Journalist saß doch wirklich als Beobachter dann auch bei den internen Runden mit dabei, ne? Als diese Vorabzahlen gekommen sind.
Und das, also ja, aber ich glaube nur bei Martin intern mit seinem Team im Büro. Da war ich noch nicht dabei. Also ich bin so im Nachklapp ein bisschen mit dabei, da war Feldenkirchen auch noch mit unterwegs. Aber ich nicht zu den Hardcore-Zeiten.
Okay.
Kevin, eine Sache ist mir wichtig jetzt, weil wir gleich auch rausgehen. Wir schaffen es nicht mehr, die letzten 25 Minuten hier zu gucken. Steht immer noch 2-3. Wir lösen nächste Woche dann auf, wie das Spiel ausgegangen ist. Falls Bayern gewonnen hat, reden wir dann noch sehr viel drüber, sonst werden wir nie wieder über das Spiel reden. Aber beim Vorausblick, diese Woche jährt sich Hanau ein Jahr. So, das ist etwas, wo ich einfach das hier erwähnen will und wo ich euch bitte, dass ihr euch alle auch nochmal bewusst macht, was da vor einem Jahr passiert ist, ne? Weil natürlich irgendwie krass viel los war und dieses Jahr irgendwie mit Corona
total voll war. Entschuldigung, das war jetzt der falsche Punkt, um was zu sagen. Pardon. Entschuldige. Okay.
Weil krass viel passiert ist mit Hanau, mit Corona und irgendwie das uns alle auch abgelenkt hat, aber sich bewusst zu machen, dass vor einem Jahr hier in Deutschland Menschen ermordet wurden aufgrund ihrer, ja, eigentlich, weil sie irgendwie am falschen Ort waren. Das ist irgendwie was uns alle, glaube ich, nochmal in Erinnerung gerufen werden sollte. Also ich halte das für ganz wichtig, dass man da sehr stark darauf aufmerksam macht. Wir haben diese Woche eine Aktion gemacht vom Bundestag auch, wo wir mit parteiübergreifend, fraktionsübergreifend, wo wir die Namen der Opfer hochgehalten haben. Und genau, gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Aktionen. Ich glaube, der Bundespräsident macht auch eine Gedenkfeier. Ich plane auch was. Ich glaube, du machst auch was dazu auf deinen Kanälen und so, ne? Also ich bitte einfach, dass ganz viele da damit irgendwie an Bord sind und was machen.
In den Kommentaren ist gerade nochmal gefragt worden, ob wir auch bei der Demo in Hanau dabei sind. Ist natürlich mit Pandemie und so alles ein bisschen kompliziert im Moment. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, dass unsere Genossin Serpil Mediatli, auch stellvertretende Parteivorsitzende in der SPD, dass die für uns vor Ort sein wird. Die fährt hin, die ist auch jetzt ganz viel auch mit den Angehörigen, den Hinterbliebenen der Opfer in Kontakt gewesen. Genauso der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke, Kollege von dir aus der Bundestagsfraktion auch, wird natürlich auch mit da sein, auch jemand, der ganz eng im Austausch mit den Betroffenen gewesen ist. Und die sind sozusagen stellvertretend für uns auch vor Ort.
Genau, ich merke jetzt gerade, dass bei mir, so ist das ja, ist auch gut, wenn ihr mir direkt Hinweise gibt, natürlich nicht nur, weil sie am falschen Ort waren, ja, sondern weil es ein rassistischer Anschlag war und weil Menschen aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft, die ja auch eine Deutsche war, aber ein rassistischer Attentäter der Meinung war, er müsste diese Menschen, eine Shisha-Bar, glaube ich, ne, müsste sie umbringen und müsste den Anschlag auf sie ausüben. Das meinte ich mit dem falschen Ort. Ja, wären sie woanders gewesen, wäre das nicht passiert. Aber es ist ein rassistischer Anschlag gewesen. Und das mitten in Deutschland in einer Zeit, wo ich eigentlich gehofft hatte, dieser ganze Scheiß passiert hier nicht mehr. Und das irgendwie nach Halle. Und es war ja eine Zeit, wir haben auch letztes Mal drüber geredet, rechtsextreme Anschläge auf Kommunalpolitiker, Drohungen gegen Kommunalpolitiker. Wir haben dann am Abend von Hanau haben wir diese Mahnwache auch im Brandenburger Tor gehabt, wo ich total krass beeindruckt war, wie viele Leute gekommen sind. Ich hatte das ja angemeldet. Also das war schon bewegend dann auch, ne? Und das war, aber mich schockt das immer. Und ich finde auch, wenn diese Corona-Sache alles überlastet, das darf diese Woche nicht in Vergessenheit geraten, dass das vor einem Jahr hier passiert ist. Und da bitte ich einfach viele, dass sie damit unterstützen.
Gut. So schaut's aus.
Ja, und völlig unpassend, jetzt noch über Fußball zu reden. Das lassen wir jetzt, egal ob
das lassen wir jetzt einfach
die Kommentare
sein,
hier sind oder nicht. Wir möge der Bessere gewinnen. Das war jetzt ein Schlusswort, das alle zum Nachdenken bringt. Und jetzt tut was. Die Woche steht auf gegen rechts. Wehrt euch gegen Nazis. Kevin, wir sehen uns spätestens nächste Woche.
Peter Lustig hätte jetzt gesagt, abschalten.
Ahoi. Tschüss.
Ahoi.